Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big In Sport Podcast. Heute mit Patrick Köpper, dem Head Coach der Cologne Crocodiles. Hallo.
Hallo, grüß dich, Patrick.
So, Patrick. Das hören wir heute, glaube ich, nochmal öfters.
Patrick, genau.
Bevor wir hier richtig ins Eingemachte gehen, kriegst du natürlich die drei Fragen, die jeder hier kriegt. Wer ist denn für dich der beste Sportler oder größte Sportler aller Zeiten?
Ja, finde ich eine schwierige Frage. Ich glaube, ich habe mehrere
Sportler. Deswegen stelle ich sie auch.
Ja, ich merke das schon. Also ich denke, es gibt sehr viele Sportler, die ich bewundere oder auch verehre. Ne? Also sagen wir, gerade in meiner Sportart sind das ein paar Personen, die ich sehr hoch schätze, aber auch Michael Jordan, LeBron James, Mike Tyson, Muhammad Ali, also sind alles so Personen, wo ich sage, Wahnsinn Sportler, Wahnsinn Karrieren gemacht. Ich glaube, es gibt aber fast jeder Sportart Sportler, die da wirklich herausstechen. Was ich immer toll finde, wenn Leute halt sich nicht nur auf ihrem Talent, weil ich mal glaube, ab einem gewissen Level hast du halt ein Riesentalent, aber am Ende des Tages entscheidet dann immer wieder noch der Arbeitswille und der Eifer. Und wenn du die Historien oder Biografien dieser Sportler anguckst, sind das Leute, die das Talent haben, aber immer noch einen Tacken mehr gearbeitet haben als alle anderen in ihrer Sportart. Und das trotz mir schon großen Respekt. Ja. Aber okay. Mich jetzt auf eine Person festzulegen, find ich schwierig. Also
ja, ist nochmal schwierig. Das ist richtig.
Ja, finde ich echt schwierig.
Was ist denn für dich dann das größte Sportereignis, in dem du je teilhaben durftest? Auch im Fernsehen gucken zählt auch und Bundesjugendspieler auch.
Ja, also es gibt natürlich einmal so meine persönlichen Highlights, wo ich ja selber im German Bowl gestanden habe, im Endspiel um die deutsche Meisterschaft zweimal. Das waren halt dann auch mal in großen Fußballstadien und vor einer großen Masse oder für unsere Verhältnisse große Masse an Zuschauern. Das waren natürlich so meine persönlichen Highlights. Aber ich konnte auch mal einen Super Bowl in Amerika beiwohnen und ein paar Spiele in Amerika beiwohnen. Das waren schon von der Stimmung und von der Atmosphäre waren das so die Highlights, ja.
Okay, das habe ich bis jetzt nicht geschafft. Bei mir blieb es beim Grey Cup, den durfte ich mir einmal angucken.
Auch schön, ja.
Ja, war ein bisschen kalt, aber war cool.
Ja, das hat Kanada so an sich, das ist immer ein bisschen frischer. Ne?
Ja. Was ist denn dein Lieblingssport neben American Football, den du ja dann quasi ausübst? Was findest du denn daneben noch gut?
Also ich boxe ganz gerne nebenbei so ein bisschen, habe das halt eine Zeit lang gemacht und ich finde da Fuß, Beine, Koordination und Schnelligkeit und es gibt auch ein paar Techniken, die man dann auch beim Football anwenden kann. Sehr charmant. Meine Söhne sind leidenschaftliche Basketballer, deswegen habe ich da auch eine kleine Affinität zu. Gucke ich mir auch ganz gerne an. Also ich bin da relativ breit gefächert. Ich finde viele Sportarten sehr interessant, aber ich war auch mal so meiner Vita, war es auch immer so, dass ich halt als Kind immer alle zwei Jahre die Sportart gewechselt habe, weil ich mich ja nie irgendwo fand es immer interessant, habe dann aber was Neues und eine neue Herausforderung gesucht, wie ich dann irgendwann beim Football kleben geblieben bin. Und das ist halt für mich dann halt die Erfüllung gewesen, wo ich gesagt habe, da kannst du alles unter einen Hut bringen, aber ich bin breit gefächert mit meinem sportlichen Interesse. Ja.
Da kenne ich noch einen Patrick, bei dem das so ist. Ich frage mich, wer das ist.
Das wird dann eine Idee,
ja. Nun ist ja American Football eigentlich ein relativ, jeder kennt's, jeder hat mal was davon gehört, gesehen, einen Ball angefasst oder so. Relativ populäre Sportart und in Deutschland so sehr wellenförmig unterwegs. Nun seid ihr mit den Cologne Crocodiles ja ein ziemlich traditionsbehaftetes Team, sage ich mal, oder Verein. Und habt auch eine sehr, ja auch wellenförmige Geschichte, könnte man sagen. Irgendwie Anfang der 80er habt ihr euch gegründet. Dann habt ihr ziemlich gut oben mitgespielt. Ihr wart immer so ja vorne mit dabei, sag ich mal. Habt dann auch
ja, also mal einen German Bowl gewonnen, ne? Ja, genau. Also 1980 haben wir uns gegründet. Also wir hatten jetzt dieses Jahr 40-jähriges Vereinsjubiläum gehabt und wollten das natürlich auch groß feiern und Marketing auch ein bisschen vermarkten, die ganze Geschichte. Dann kam halt Corona, hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir sind, wie gesagt, jetzt 40 Jahre am Start, haben bis so gerade in den 90ern war so die Hochphase, da sind wir eigentlich jedes Mal bis ins Halbfinale gewesen, haben mehrere German Bowl Teilnahmen gehabt, sind dann leider oft Vizemeister geworden, haben dann immer sehr unglücklich in der letzten Sekunde oder in der letzten Minute verloren und konnten dann 2000 die deutsche Meisterschaft erringen, bis jetzt leider unsere einzige. Ja, und dann kam 2002, haben wir leider einen kompletten Konkurs erleiden müssen, dann ist der Verein komplett zusammengebrochen. Und dann gab es wirklich nur noch eine kleine Jugendabteilung als Unterverein oder Unterabteilung eines Fußballvereins, des SV Löwenich. Und dann kam ich auch, ich bin leider 97, musste ich durch meine Karriere beenden, weil ich dann Nackenprobleme hatte. Okay. Und dann kam ich aber durch meinen ältesten Sohn, der hat dann ein paar Zeitungsausschnitte so zu Hause gefunden, hat gesagt, ach Papa, ich würde auch gerne mal Football spielen. Und dann gab es natürlich erstmal nur die Krokodile zu mich, da habe ich geguckt und dann haben wir gesehen, alles klar, das ist jetzt wirklich nur noch eine kleine Abteilung, aber das hat vom Alter gepasst. Dann habe ich mir das so 2-3 Mal angeguckt und wie das dann halt so ist als ehemaliger Spieler, dann hast du dann ein Interesse, ach, das könnte man hier noch verbessern, das könnte man so machen. Und dann habe ich irgendwann wirklich hier die ganz kleinen Spieler übernommen, die U15 damals, und habe die dann mit vielen alten Veteranen, die ich dann alle wieder so aus dem Telefonbuch gekratzt habe, gesagt, komm Jungs, lass uns doch mal ein bisschen mal zurückgeben. Wir hatten so eine geile Zeit beim Football. Lass uns doch mal gucken, ob wir den Jungs da auch was bieten können. Und da war das so ein Prozess, der immer weitergegangen ist, dass wir halt wirklich dann von der Jugend alles wieder aufgenommen, diverse U15-Meisterschaften gewonnen haben. Dann habe ich irgendwann die U19 übernommen, die war damals in der Regionalliga, also in der zweiten Bundesliga. Haben wir die dann in die erste Bundesliga geführt, sind dann direkt im nächsten Jahr in den Junior Bowl gekommen, haben da gegen eine absolute überragende Mannschaft damals verloren und konnten dann wirklich das Jugendprogramm so aufbauen, dass wir mehrere Meisterschaften, ich konnte dann 2 deutsche Jugendmeisterschaften gewinnen, habe das dann irgendwann übergeben an andere Dings und da sind wir aber seit Jahren, sind wir da mindestens immer im Halbfinale und haben auch jetzt 6 deutsche Jugendmeisterschaften gewonnen insgesamt und dann bin ich halt irgendwann in die erste Mannschaft, haben wir dann gegründet, wir mussten dann wieder in der 6. Liga anfangen und haben uns da über die Jahre hochgearbeitet. Ich habe die Mannschaft dann in der 2. Bundesliga übernommen, als wir da 2 Jahre stagniert haben. Und dann haben wir dann direkt da den Aufstieg in die GFL 1 geschafft. Ja, und werden jetzt im 4. Jahr GFL und haben da halt zumindest uns etablieren können wieder, haben auch im 2. Jahr die Playoffs erreichen können und hatten eigentlich jetzt sehr große Ambitionen für dieses Jahr, dass wir uns da gut präsentieren können. Ja, und das ist halt dann die alte Corona-Problematik, dass wir das nicht machen konnten. Aber wir sind eigentlich da auf einem sehr guten Weg. Wir haben damals nach der Insolvenz mit ungefähr 80, 90 Mitgliedern angefangen und sind inzwischen jetzt wieder bei weit über 500 Mitgliedern und ja, über 400 aktive Spieler und haben halt ein sehr, sehr ausgeprägtes Jugendprogramm von schon U10 bis U19. Eine 2. Mannschaft und eine 1. Mannschaft.
Okay. Das ist ja eine sehr, sehr bewegende Geschichte. Und ja, spiegelt ja auch so ein bisschen ja die Geschichte des American Footballs in Deutschland wieder. Ne? So Anfang der 80er, in den 90ern boomte das ja irgendwie. Und dann so um 2000 ging es bergab, wie bei euch. Und dann passierte lange nichts. Und ja, auch so seit 4-5 Jahren geht's da ja wieder irgendwie bergauf in der Wahrnehmung und was so gespielt wird. Was hast du denn so das Gefühl, ist euer Ziel auf Dauer mit den Cologne Crocodiles in dem jetzigen Aufschwung sozusagen?
Ja, ich glaube, also einen ganz großen Anteil an dieser Wahrnehmung außen nach außen war halt dann sicherlich hier die Geschichte bei RAN NFL. Ne? Also muss man übrigens auch sagen, wurde ja auch immer oft drüber gemeckert, dass das halt, also gerade von den Football-Spielern oder Football-Experten, das ist ja zu einfach dargestellt und. Ich habe immer gesagt, ich finde das gut, wenn das nach außen getragen wird und da hat sich ja wirklich eine extreme Fanbase gebildet, ne, und super Einschaltquoten und dadurch haben wir sicherlich eine gewisse Popularität bekommen wieder, die dem Sport einfach nur gut tut. Ne. Es gibt trotzdem noch einen klaren Unterschied meines Erachtens zwischen den NFL-Fans, die wirklich halt so auf die NFL-Teams fixiert sind und halt dann den Umbruch zu GFL, also zum deutschen Football und da wird halt schon unterschieden. Also wir haben ein bisschen mehr Zuschauer in den Stadien als vor der Phase, aber es ist immer noch so, dass da noch Platz nach oben ist. Ich glaube, in der Jugend ist das eine absolute Trendsportart geworden. Es gibt viele, viele Jugendliche, das merken wir halt gerade in unserem Jugendprogramm, die sich für die Sportart entscheiden und schon im jüngsten Alter damit anfangen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass dieser Sport immer weiter steigt an Popularität und wir auch eine ganz andere Qualität liefern können, weil wir halt inzwischen Trainer haben. Also ich weiß noch, als ich damals angefangen habe mit Football, da ging es wirklich nur um Kontakt. Ne? Da war halt wirklich wenig Technik dabei, weil die Trainer halt auch selber noch nicht so viel Technik erlangen konnten. Und inzwischen, glaube ich, sind da wirklich sehr, sehr gute Trainer in Deutschland unterwegs, die Jugendlichen von klein auf ausbilden können und den Unterschied zu den amerikanischen Spielern wirklich verringern mit der Zeit. Das merkt man ja auch, dass wir dann viele Spieler ans College generieren können und auch definitiv den einen oder anderen in die NFL oder sowas bringen können. Ja. Also ich bin da sehr zuversichtlich und hoffe, dass der Boom weiter anhält und dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr den NFL-Hype auch in die deutschen Ligen kriegen. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg.
Ja, habe ich auch einen deutschen Footballspielern oder Fans der ersten Stunde der GFL sozusagen mal erklärt, wenn du, sagen wir, ganz banal Fußball anfängst zu gucken und dich dafür zu begeistern, guckst du auch erstmal die Nationalmannschaft.
Genau.
Und brichst das dann runter, wenn du Pech hast, bis zum VfL Benrath in der Landesliga sind die, glaube ich, mittlerweile.
Ja, mit dem ersten FC Köln muss man auch immer mitleiden.
Ja, das kenne ich. Es ist in Düsseldorf nicht anders.
Der Fortuna ist auch nicht so einfach.
Ja, das ist, glaube ich, so ein rheinländisches Problem. Wir nehmen das alle nicht ernst genug oder so. Da hast du ja auch in Düsseldorf einen ähnlich traditionsbehafteten Footballverein, der gegen den ihr, glaube ich, sogar aufgestiegen seid damals, ne?
Genau, wir haben damals die Relegation. Also es ist ja dann mal so, dass der Meister der zweiten Liga gegen den letzten der ersten Liga spielt und dann halt ein Hin- und ein Rückspiel hat. Und die konnten wir sehr deutlich beide Spiele für uns gewinnen. Das war natürlich klar, weil in den 90ern, in der Zeit, in der ich halt noch aktiv war, war das halt eine ganz große Rivalität auf Augenhöhe, wo wir da wirklich immer Jahr um Jahr darum gerungen haben, das Spiel zu gewinnen. Und das war natürlich nochmal so das der Tüpfelchen auf dem I, dass wir halt durch den Sieg gegen die Panther halt dann in die erste Liga aufsteigen konnten.
Ja. Ich meine, du kannst ja jetzt nicht für Düsseldorf reden, aber was meinst du denn, woran ja eure bewegte Vergangenheit und Geschichte bislang liegt?
Die Problematik, die du halt einfach mit Football nach wie vor hast, es wird ein bisschen besser, dass halt du abhängig bist im finanziellen Bereich von eigentlich eher Mäzentum. Also es war in der Vergangenheit so, dass du eigentlich keinen Sponsor finden konntest, weil der Sponsor zu wenig Kickback erhalten hat. Ne? Das hat sich meines Erachtens schon ein bisschen gebessert. Dadurch wird da wirklich eine ganz gute Social-Media-Präsenz haben, da schon ein bisschen was an die Sponsoren zurückkommt. Aber trotzdem bist du halt abhängig dann oft von Privatpersonen, die halt durch Unternehmen dann halt einen Verein finanziell stützen. Und wenn das dann halt irgendwann mal wegbricht, aus irgendwelchen persönlichen Gründen oder so, dann kann auch so ein Verein sehr, sehr schnell nach unten gehen. Da gibt es natürlich die Faktoren, wie bei jeder Sportart, dass da vielleicht Missmanagement oder die Spieler nicht genügend wertgeschätzt werden und falsch behandelt werden. Das sind Faktoren, die, glaube ich, bei jeder Sportart mit reinspielen. Aber ich glaube, das Hauptproblem war im deutschen Football immer, dass Vereine nur erfolgreich spielen konnten, wenn sie einen Mäzen hatten, der da Geld investiert hat. Und ich glaube, wir entwickeln uns immer mehr dahin, dass halt du wirklich Sponsoren aufbauen kannst, die sagen, pass mal auf, ich gewinne auch etwas aus der Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Partner. Und dadurch kann ich mir dann auch langfristiger eine Bindung vorstellen.
Ja, also eher so weg von der deutschen Eishockeyliga zu ja eher Fußball-Bundesliga, sage ich mal, von der Struktur her.
Das wäre der Traum. Davon sind wir noch weit weg. Aber das wäre sicherlich der Traum, dass man halt da vielleicht auch über einen Ligasponsor allgemein nachdenken kann. Ne? Das kann man ja, das ist ja so ein bisschen bei der Basketball-Bundesliga so, dass sie einen Ligasponsor haben, ne? Und dann nochmal separate Sponsoren bei den einzelnen Teams. Also da gibt es viele Ideen, viele Vorschläge von einigen sehr engagierten Menschen im deutschen Football. Aber daran hapert es noch ein bisschen. Ja, der durchschnittliche Bundesligist ist definitiv eher im semi-professionellen bis Amateurbereich nach wie vor anzusiedeln. Also die meisten Spieler müssen arbeiten, studieren, verbringen dann ihre Freizeit mit der Sportart, was aber schon eine relativ professionelle Einstellung hervorruft, weil du halt mindestens dreimal die Woche trainierst, dann hast du noch Videosequenzen und fährst dann halt am Wochenende auch mal kurz von Köln nach Berlin oder sowas. Also da opferst du schon eine enorme Freizeit und das ist halt nicht wie beim Profi, der da komplett von leben kann, sondern das ist halt immer noch bei den meisten Menschen dann ein Hobby. Das ist die Problematik.
Liegt das an der allgemeinen Struktur des Footballs oder sind das eher so regionale Phänomene, dass da einer sein Hobby zum ja, Footballverein macht oder irgendwie sowas? Oder wie siehst du das?
Ich glaube, das ist noch ein allgemeines Problem, da wir halt mit dem deutschen Football noch nicht die Akzeptanz hat. Also ich glaube, wir sind wirklich jetzt so langsam eine Trendsportart, die immer weiter nach vorne geht. Aber wir haben es immer noch nicht geschafft. Also unseren Verband wird auch immer vortrefflich gestritten und sowas. Wir haben es nicht geschafft, ein olympischer Sport zu werden. Also deswegen geht halt auch jegliche Förderung des DOSB flöten für die Einzelspieler. Du kannst keine Kaderzentren schmieden, um halt noch erfolgreicher zu werden. Also es ist halt immer wirklich dann auf viel Eigenengagement der einzelnen Vereine und der Personen, die dort tätig sind, ausgelegt. Und ja, uns fehlt einfach noch in vielen Bereichen professionelle Strukturen, ob das die Infrastruktur ist. Also gerade wir in Köln kämpfen hier in der Großstadt immer wieder mit Platzproblemen, dass wir halt selbst für unsere Bundesliga-Mannschaft wirklich sehr bescheidene Platzverhältnisse zur Verfügung haben, wo wir nicht professionell trainieren können oder kein Flutlicht vor Ort ist, dass du halt dann relativ früh beginnen musst und dann zu späteren Jahreszeit dann das Training auch früh beenden musst. Also da sind auch viele, viele Probleme, die angegriffen werden müssen, die dann jeder Verein natürlich erstmal für sich versucht zu regeln, aber mir fehlt da noch ein bisschen so, dass der Dachverband da noch intensiver auf die Wirtschaft, auf die Politik Druck ausübt, dass wir da ein professionelleres Stadium erreichen können. Ja.
Also habt ihr das im Prinzip gleiche Problem wie ja, alle anderen Außenfeldsportarten? Ihr kommt erstmal nach dem letzten Fußballbezirksligisten sozusagen.
Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Also wir können teilweise den Platz nicht benutzen, weil der Fünftligist gegen eine Spielvereinigung Tralala spielt. Und wir bereiten uns auf ein Playoff-Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft vor. Also das ist schon Wahnsinn. Das ist schon teilweise wirklich sehr erschreckend. Wir haben da versucht, halt auch mit dem Sportamt sehr intensive Gespräche zu führen. Man hat uns ja zugesichert, dass wir einen Kunstrasenplatz kriegen. Der ist aber auch seit 2 Jahren jetzt beim Bauamt, hängt er fest. Also wir hoffen, dass da jetzt relativ zeitnah der Umschwung kommt. Aber das ist wirklich erschreckend, traurig, wie Football noch bei dem einen oder anderen gesehen wird und welche Wertigkeit er da genießt. Und wir werden halt Fußball dominiert halt Deutschland und auch jede einzelne Stadt. Und es ist schwierig, dagegen sich durchzusetzen. Ja, das ist wirklich ein Kampf, der nicht immer Spaß macht. Aber wir sehen da Licht am Horizont.
Okay. dann machen wir weiter mit dem Licht und wie das weitergehen könnte für Football in Deutschland. Und die Cologne Crocodiles im Speziellen. Und ja, wir kommen auch noch zum leidigen Thema Corona mal wieder. Bis gleich.
Alles klar, bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, da sind wir wieder mit Patrick Köpper, dem Headcoach der Cologne Crocodiles. Was muss sich denn allgemein ändern, damit ihr ja populärer werdet, vielleicht vor dem Kreis Sonderbezirksligisten im Fußball landet? Und was können da ja Unternehmen oder auch Fernsehstationen oder Politiker, ich meine, wir haben jetzt ja in NRW wieder Bürgermeisterwahlen in vielen, vielen Ecken, denn tun?
Ich glaube, mit der Popularität kommen wir eigentlich ganz gut zurecht, wie ich eben schon erwähnt habe. Also unsere Jugendmannschaft platzt aus allen Nähten. Wir haben da schon teilweise die Problematik, dass wir da halt auch wieder infrastrukturell an unsere Grenzen stoßen, dass wir zu wenig Trainingsmöglichkeiten anbieten können, dass wir dann schon teilweise Spielern sagen müssen, momentan ist gerade schlecht, versuch's nochmal in 3-4 Monaten, weil wir da eigentlich noch 1-2 Mannschaften mehr aufmachen könnten, wenn wir das wollten. So, also es ist definitiv wichtig, dass wir halt infrastrukturell wachsen können. Und die Problematik haben nicht nur wir in Köln, sondern die haben wir von vielen, vielen Kollegen aus der Liga, dass da das natürlich ein bisschen regional bedingt, also gerade hier Köln, so eine Großstadt, hat da mehr Probleme als jetzt teilweise in Dresden, wo halt einfach auch mehr Sportflächen zur Verfügung sind und eine geringere Einwohnerzahl ist. Ne? Also da gibt es schon regionale Unterschiede. Aber ich glaube, dass die Popularität wachsen wird und da tut uns wieder ran NFL-Football gut. Also du merkst schon, dass halt da ein ganz anderes Interesse besteht an Football und das färbt natürlich dann auch in kleineren Wellen auf uns ab. Aber da bin ich sehr, sehr positiv und ich glaube auch, wir haben mit vielen Sponsoren ein Feedback bekommen, dass da wirklich eine Resonanz herrscht und viele ihrer Kunden sagen, geil, dass ihr die Sportart unterstützt, finde ich super. Und Football ist ja auch eine Sportart, mit der du sehr viel Kraft, Power und Entschlossenheit demonstrieren kannst. Deswegen glaube ich schon, dass da Möglichkeiten bestehen. Aber es ist definitiv, wie immer, hart an infrastrukturellen Maßnahmen und am schnöden Mammon. Also wir brauchen halt einfach, um es noch professioneller aufzustellen, um den Spielern auch teilweise die Möglichkeit zu geben, mindestens semi-professionell zu arbeiten, dass sie vielleicht nur noch halbtags arbeiten und den Rest der Zeit wirklich dann komplett auf Football verwenden können, brauchen wir einfach mehr Geld in allen Bereichen. Ja. Und wir brauchen sicherlich auch einen Verband, der das noch ein bisschen weiter nach vorne trägt. Da gibt es momentan auch bei uns große Bewegungen, dass eine sehr große Unzufriedenheit mit unserem Verband herrscht, dass wir seit Jahren keine Nationalmannschaft mehr stellen, ja, weil es da zwei verschiedene Verbände gab, mit denen ich ein bisschen rumgestritten wurde, wer jetzt da das Sagen hat. Das ist natürlich auch nicht gerade förderlich für unseren Verband und dass dann halt auch die Verbandsgelder vielleicht noch ein bisschen besser genutzt werden, um halt Jugendspieler zu fördern, um halt Vereine zu fördern, um uns halt weiter nach vorne zu bringen. Da gibt es sicherlich viele, viele Angriffspunkte, die wir noch angreifen müssen. Ja.
Meinst du denn, ich meine, ihr hattet ja, oder American Football hatte ja schon mal Schützenhilfe in den 90ern bis zum Anfang der 2000er durch die NFL Europa und hat diese Schützenhilfe ja teilweise, sage ich mal, netterweise angenommen, bis gar nicht. Meinst du denn, jetzt besteht das Interesse, diese Schützenhilfe durch RAN oder durch ProSiebenSat.1 mitzunehmen?
Ja. Also ich glaube, das könnte, wenn man nochmal über so eine NFL Europe nachdenkt, könnte das, glaube ich, nochmal einen Riesenschwung bringen nach Deutschland. Damals war es einfach so, das war sehr regional bedingt, war das in Frankfurt und auch in Düsseldorf, muss man sagen, wurde die Sportart sehr gut angenommen. Da gab es viele Football-Fans, die sich ja begeistert haben. Bei uns in Köln war es zum Beispiel schon wieder ein bisschen bescheidener. Da waren teilweise, glaube ich, wir hatten einen Schnitt von 10.000 Zuschauern an dem Müngersdorfer Stadion damals noch oder Rhein-Energie-Stadion heute. Das war natürlich dann für die Sportart ein bisschen zu wenig. Ich glaube aber dadurch, dass halt die breite Masse durch RAN NFL definitiv eine höhere Empathie und einen Zugang zu der Sportart hat, kann ich mir vorstellen, wenn du jetzt hier Teams in Deutschland platzieren würdest, nochmal mit dem amerikanischen Hintergrund und das dann mit nationalen Spielern spicken würdest, könnte das nochmal eine riesige Steigerung sein. Also ich glaube, dass die Zeit dafür absolut reif wäre. Ja.
Dann hoffen wir doch mal, dass das bei der NFL auch ankommt, die ja im Moment genug eigene Probleme hat, glaube ich. Oder vielleicht auch die Konkurrenz von The Rock, von die XFL, vielleicht das ja auch wahrnimmt, wer weiß. Geld scheint ja da zu sein.
Definitiv. Also die Einzigen, die sich da ein bisschen ausstrecken nach Europa, also extrem ausstrecken, ist die CFL. Die haben da eine Kooperation mit Deutschland und mit ein paar anderen europäischen Verbänden gemacht. Und da hatten wir jetzt auch schon die Situation, dass wir, wenn jetzt auch zwei Spieler von uns oder sogar drei Spieler von uns wären jetzt in die CFL gegangen, hätten da gespielt. Also da gibt es schon Bestrebungen, weil sie einfach auch sehen, dass die Qualität der Spieler immer besser wird in Europa. Da gibt es immer noch dieses NFL-Pathway-Programm. Da haben wir auch Spieler, die über die Jahre dann in die NFL gekommen sind. Da werden halt hier in Deutschland oder in Europa werden Talente gescoutet, die dann die Option kriegen, zwei Jahre in einem Practice-Squad, also im erweiterten Kader eines NFL-Teams zu lernen und dann halt da die Möglichkeit bekommen, halt auch einen Profivertrag zu unterschreiben. Also es gibt da schon Bemühungen, aber der ganz große Schwung, ich glaube, die NFL hat damals sehr, sehr viel Geld verbrannt mit der NFL Europe. Ob das nochmal passiert, müssen wir abwarten.
Ich glaube, die hatten vor, damals das umzustrukturieren in so ein Owner-Ding à la Minor Leagues im Baseball oder im Eishockey. Das hat dann nicht geklappt und haben sie dann irgendwann endlich den Stecker gezogen, weil da manchen Owner ein bisschen zu viel Geld den Bach runterging. Die haben dann das Geld lieber woanders investiert. Neben der Schützenhilfe, die ihr dadurch durch ProSiebenSat.1 natürlich kriegt, wie wollt ihr denn sonst ja den Nachwuchs oder die Leute dazu begeistern? Ich kenne da mit Sicherheit eine ganze Menge Leute, die vielleicht auch mal hätten Football spielen sollen in ihrer Jugend. Wie geht ihr denn da raus? stellt den Fernseher in die Klasse und sagt, hier, guckt mal Coach Isune.
Nee, also wir bieten natürlich, habe ich ja gesagt, wir bieten schon alle Altersklassen an. Wir gehen an die Schule, machen da Praktikumswochen, wo Spieler von uns dann halt in AGs, in der Schule schon mal den Sport näher bringen. Wir versuchen mit Flyern Leute zu bewerben. In den Social Medias machen wir das sehr regelmäßig. Wir bieten immer ein Herbst- und ein Sommercamp an, wo dann Leute einfach mal reinschnuppern können in die Sportart, wo dann halt meistens GFL-Spieler die Jungs dann trainieren und denen so ein bisschen die Ansätze von Football zeigen. Da haben wir immer einen recht regen Zulauf. Also wir können uns momentan über den Nachwuchs oder können wir uns wirklich nicht beschweren. Wir haben, habe ich ja eben schon erwähnt, wir mussten teilweise sogar schon sagen, pass auf, momentan können wir euch nicht aufnehmen, weil wir einfach kein adäquates Training gewährleisten können, weil wir da einfach infrastrukturell ein bisschen hinterherhinken. Aber ich glaube, der Nachwuchs ist da. Die Sportart wird immer mehr verstanden. Das war ja so ein bisschen die Problematik, auch in den 90ern, dass der Football immer nur so gesehen, ja, da laufen nur ein paar Schränke gegeneinander. Und dann ist es auch immer schnell wieder vorbei, ist also kein laufender Spielrhythmus drin. Aber ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema, durch die NFL-Ausstrahlung, die jetzt halt öffentlich zugänglich sind, haben viel mehr Leute eine Bindung und ein Verständnis für die Sportart und sehen halt auch hinter die reine Körperlichkeit auch die ganzen strategischen Aspekte dieses Spiels. Und ich glaube, da sind wir definitiv auf einem guten Weg, dass da immer mehr Leute sich für die Sportart begeistern können und auch ihre Kinder dann zu der Sportart bringen. Also da haben wir wirklich kein Problem mit dem Nachwuchs. Der wird immer besser.
Denkst du denn, dass so Schulprojekte wie in Düsseldorf gibt es ja die Typhoons, das ist ja im Endeffekt eine Schulmannschaft, die im normalen Spielbetrieb mehr oder weniger mitspielt. Siehst du die als positiv oder eher als ein Abgraben von Nachwuchs, also als eure direkte Konkurrenz?
Klar, es ist also eine Konkurrenz auch, aber ich finde sowas positiv, weil wenn wir wirklich halt dann an der Schule, das, die haben ja so wirklich eine Basis aufgebaut, ähnlich wie in der Highschool, wo die halt den Football-Unterricht oder die Football-Trainingseinheiten halt in den Unterricht, in den Tagesablauf der Schüler integriert haben, finde ich positiv und hat auch wirklich gute Spieler hervorgebracht. Und Konkurrenz belebt das Geschäft. Also ich bin da immer positiv. Wobei man auch sagen muss, dass die sich auch mit der Zeit dann auch Spieler aus anderen Vereinen rekrutiert haben. Also es war dann nicht mehr so, dass halt die Typhoons dann nur noch ausschließlich aus Schülern des Gymnasiums dann bestanden haben, sondern teilweise dann auch andere Spieler zugeholt haben. Aber die machen einen sehr soliden, validen Job da und kann man nichts gegen sagen. Ich bin froh, wenn dieser Sport da deutschlandweit immer weiter nach vorne kommt. Natürlich gibt es Konkurrenz, aber die Konkurrenz macht dich auch besser, die treibt dich immer wieder neu an. Deswegen sehe ich solche Projekte als sehr, sehr positiv an.
Denkst du denn, dass das vielleicht der Verband, ich weiß, der ist ein bisschen schwierig, hast du ja auch schon ein, zweimal gesagt, solche Projekte eher fördern sollte und da Schulen, die Interesse haben, da gibt es mit Sicherheit mehr als die eine, da ein bisschen fördern sollte, weil Sportgymnasien gibt es ja mehr oder weniger relativ viele.
Definitiv. Also es gibt ja, also der Verband sollte da absolut aktiv werden, dass es halt wirklich für jeden zugänglich ist, dass er auf alle Fälle mal reinschnuppern kann. Ob es dann am Ende des Tages sein Ding da ist oder ob es dann noch weitergehen will und dann halt zum Verein gehen, der sich damit hauptsächlich beschäftigt, um sich dann halt auch nochmal weiterzubilden und nochmal ein paar Techniken mehr zu erlernen. Aber der Ansatz müsste da vom Verband gelegt werden und auch vom Staat, dass man halt vielleicht halt auch ein paar Fördermittel kriegt, um halt diese Sportart weiter zu fördern. Es gibt halt wenig Sportarten, meines Erachtens, die halt solch unterschiedliche körperliche Typen, charakterliche Typen verbinden kann und in ein Teamgefüge setzen kann. Und es gibt halt auch meines Erachtens keine andere Sportart, die so eine Mannschaftsinnigkeit voraussetzt und Disziplin voraussetzt wie Football. Ne? Wenn da einer querschießt, dann funktioniert das für alle anderen 10 auch nicht mehr. Ne? Also deswegen ist Football meines Erachtens nicht nur ein sehr, sehr geiler Sport, sondern ist halt auch wirklich so ein bisschen eine Schule fürs Leben, wie man sich in einer Gemeinschaft einfügt, wie man sein Ego teilweise auch zurückstellen muss. Deswegen finde ich das eine sehr fördernswerte Sportart und würde mich da freuen, wenn sowohl Verband als auch der Staat da ein bisschen mehr Intensität reinlegen würde.
Also so ein bisschen auch den sozialen Aspekt fördern,
der immer wieder auch von
Nordamerikanern betont wird.
Ja, und das ist ja auch nicht nur Nordamerika. Also wir müssen ja auch mal ganz klar die Augen davor öffnen, dass wir auch in Köln oder in anderen Großstädten wirklich krasse soziale Unterschiede haben und viele Jugendliche da sehr, sehr schnell auf eine falsche Bahn kommen. Und ich kann das aus eigener Erfahrung berichten. Wir haben viele Jungs, konnten wir auffangen und haben denen mit dem Sport eine Heimat gegeben, wo sie in einem positiv geregelten Weg ihre Aggressionen entladen konnte und dadurch vielleicht auch ein bisschen weniger Scheiße auf der Straße gebaut haben. Also ich glaube schon, dass das wirklich einen sozialen Aspekt hat, diese Sportart. Jeder Sport in einer gewissen Art und Weise, also ich unterschreibe jetzt auch, dass Fußballspieler sicherlich ein Teamgefüge brauchen und sowas. Klar. Aber Football setzt es sicherlich nochmal in besonderem Maße voraus. Und da müssen sich halt viele Leute einordnen. Und erfahrungsgemäß kann ich ja wirklich sagen, haben wir da schon den einen oder anderen aus komischen Situationen gebracht und der sich dann komplett auf den Sport fokussiert hat und dann dadurch auch einen ganz anderen Freundeskreis hatte, ne? Die halt einfach dann nicht als Hauptziel hatten, irgendwie Drogen auf dem Bahnhofsvorplatz zu verkaufen, sondern sportlich erfolgreich zu werden. Und dadurch halt viele Leute wirklich auf den richtigen Weg gebracht haben. Deswegen sehe ich diesen sozialen Aspekt beim American Football wirklich als gegeben an.
Okay. Jetzt mal rein hypothetisch. Du kennst jemanden, der hat einen 8-jährigen, 9-jährigen Sohn, guckt mit dem auch immer Football, wirft mit dem auch so ein Mini-Football durch den Garten und der Junge findet das eigentlich auch alles ganz toll. Wie würdest du dem sagen, kann sein Sohn anfangen mit 8, 9 Jahren Football zu spielen? Muss der da noch warten, bis er, keine Ahnung, 12 ist oder kann der direkt loslegen in Deutschland?
Das ist halt auch wieder regional ein bisschen unterschiedlich. Wir haben die glorreiche Situation, dass wir schon eine U10 anbieten. Also da kannst du sogar schon ab 8 Jahren bei uns anfangen, Football zu spielen. Mhm. Ne? Und wirst natürlich in einer U10 auch ganz langsam da rangeführt. Ne? Also das sieht super süß aus, wenn dann halt die kleinen Jungs da schon mit ihrer Ausrüstung rumlaufen.
Ja, und dreimal groß sind plötzlich.
Da wird halt einen großen Wert darauf gelegt, am Spaß, an der Ausbildung, an den Techniken. Da geht es weniger um den Kontakt am Anfang, ne, der natürlich auch dazugehört. Und der wird auch in sehr geregelten Maßen dann auch da einstudiert. Aber der Weg ist genau wie beim Fußballspieler. Der fängt in der F-Jugend an und lernt Bereiche. Und die Körperlichkeit kommt dann auch erst in den höheren Ligern mehr dazu. Und das ist beim Football nicht anders. Also da müssen, ich kann das verstehen, dass manche Eltern sich da Sorgen machen und dann gab es ja noch diese CTE-Geschichte. Also, aber da hat der Sport wirklich drauf reagiert. Also wir haben, wenn ich an meine Vergangenheit denke, bei uns ging das wirklich sehr, sehr viel Kopf gegen Kopf noch, ne, wo einfach aus mangelnder Technik da wirklich auch Gehirnerschütterungen zustande kamen, permanent. Das ist inzwischen durch die Qualität der Trainer und durch diverse medizinische Studien und die daraus geschlossenen Folgen, versuchen wir wirklich den Spielern so eine Technik anzulegen, dass es klar immer noch ein Kontaktsportart ist, aber dass es nicht mehr ein gesundheitsgefährdender Kontaktsport ist. Ja,
ja, und die NFL investiert ja auch viel Geld in die Forschung von Helmen und diese 3 Millionen Dollar, glaube ich, Ausschreibung als Preisgeld, wenn du einen gehirnerschütterungsfreien Helm erfindest, glaube ich.
Das ist der Wahnsinn. Also auch wirklich die Qualität der Helme. Ich weiß noch, zu meiner Zeit waren die halt wirklich schwer. Da hast du 5 Kilo, 6 Kilo Helme mit dir rumgeschleppt. Ne? Dadurch hast du natürlich automatisch auch einen dicken Nacken bekommen. Mhm. Aber heute wiegen die Helme nichts mehr und haben aber trotzdem eine höhere Resistenz gegen Aufpralle, als das vorher der Fall war. Also das ist schon wirklich enorm, wie da die Technik sich entwickelt hat. Die Regeln werden aber auch angepasst. Man hat jetzt den Kickoff teilweise reduziert, hat da Regeln reingebracht, um halt diese harten Kollisionen einfach ein bisschen aus dem Spiel rauszunehmen. Es wird ganz hart bestraft, wenn einer Kopf gegen Kopf geht oder überhalb der Schulter tackelt. Da gibt es direkt Ausschluss aus dem Spiel, harte Strafen gegen die Mannschaft. Also da wird schon in allen Ebenen mit daran gearbeitet, dass der Sport definitiv gesundheitsfördernder wird. Und das ist er auch geworden. Und ja, man darf sich nicht von diesem Kollision oder von dieser Kontaktsportart abbringen lassen, weil es ist einfach ein strategisch mega geiler Mannschaftssport, der Leute zusammenbringt. Und ich kann immer nur sagen, für mich ist das wirklich so der komplette Sport, wo es einfach super Spaß macht, daran teilzuhaben. Und man sollte sich jetzt nicht davon abschrecken, dass es da auch ein bisschen Kontakt gibt. Gibt es beim Eishockey auch und den gibt es inzwischen auch beim Fußball. Muss man auch mal sehen. Fußball ist ja auch kein körperloser Sport mehr. Basketball ist kein körperloser Sport mehr. Und die Gefahren, die damals da waren, die sind definitiv durch die Regeländerung und halt auch durch die technische Weiterentwicklung um einiges dezimiert worden.
Ja. Ich glaube, auch ein Handballtorhüter lebt mittlerweile gefährlicher als jeder Footballspieler.
Definitiv, ja.
Weil der hat keinen Helm.
Ja, und wenn immer so ein Ball, die Jungs, die werfen da ja auch mit ein paar kmh, da tut schon weh, wenn du den vor den Birnen kriegst. Ja. Ja.
Da machen wir jetzt nochmal Werbung und danach reden wir, ja, was dieses Jahr und dieses komische Jahr und die Pandemie und so alles für American Football in Deutschland bedeutet hat und für die Cologne Crocodiles. Bis gleich.
Bis gleich.
Hallo, da sind wir wieder mit Patrick Köpper, dem Head Coach der Cologne Crocodiles. Wir haben ja über Football in Germany und in Köln quasi gesprochen, auch darüber gesprochen, wie die Cologne Crocodiles versuchen, die Jugend zu begeistern, was man tun muss, um sein Kind doch noch zum Football zu bringen und der Mutter vielleicht sagen, es ist alles nicht so schlimm mit dem Kopf. Wie stehen denn die Chancen, dass mehr deutscher Nachwuchs in der NFL spielt? Ich meine, wir haben da so mal ein paar gehabt, das war aber zu Zeiten, wo die über ja eigentlich die NFL Europa dahin gut hinkommen konnten, gibt's ja jetzt nicht mehr. Was ja musst du als deutscher Spieler mitbringen, um in die NFL, CFL, XFL oder ins College zu kommen?
Also ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Wege. Ne? Das hängt halt mit vielen Faktoren zusammen, dass die Spieler teilweise halt definitiv früher anfangen. Da haben wir ja gerade drüber gesprochen, dass wir jetzt auch U10-Football schon anbieten. Das gab es ja früher nicht. Früher konntest du ja eigentlich erst mit 15 überhaupt anfangen, Football zu spielen. Und dann haben die amerikanischen Kollegen schon fast 10 Jahre Vorsprung vor dir gehabt. Ne? Was halt einfach dann auch schwer ist aufzuholen. Dann haben wir sicherlich die Trainerqualität hat sich enorm gebessert, dass halt wirklich viele Trainer sich in Amerika fortgebildet haben oder auch, das ist ja auch das Schöne am Internet, dass du heutzutage auf Footballwissen zurückgreifen kannst, wo du früher wirklich Kontakte nach Amerika gebraucht hast oder dir Bücher bestellt hast. Das kannst du heute mit ein paar Klicks im Internet hier runtersaugen. Ne? Also da sind auf alle Fälle schon die richtigen Schritte gemacht worden. Dann haben, wie wir es jetzt auch anbieten, halt wirklich schon von klein auf die Jungs Football spielen können und dann Step by Step immer besser werden. Darauf ist auch definitiv, gerade die College-Ligen sind darauf sehr aufmerksam geworden. Also das muss man schon sagen, dass wir momentan sehr, sehr viele Jugendspieler, nicht nur bei den Cologne Crocodiles, wir sind da sicherlich auch eine der Mannschaften, die am meisten ins College bringen, aber auch andere Vereine haben da einen sehr geilen Job gemacht. Hier die Schwäbische Unicorns haben ein Jugendinternat aufgebaut, die Paderborn Dolphins haben das gemacht. Also dass da wirklich dann auch Spieler dann wirklich auf talentierte Spieler dann halt auf eine Art Internat kommen, schulisch gefördert werden, aber dann halt auch der Hauptfokus auf Football liegt. Also da gibt es schon solche Sachen. Da wünsche ich mir halt, dass der Verband da mal Kernstützleistungszentren aufbaut in jedem Bundesland, wo halt dann wirklich talentierte Spieler nochmal speziell gefördert werden. Aber wir merken ganz klar, dass halt gerade der Weg zu einer Highschool wird sehr oft genommen in letzter Zeit, wo viele Leute Football spielen. Und auch immer mehr Spieler durch diverse Programme aufs College kommen, teilweise hauptsächlich immer noch in den JUCO Colleges, also Junior Colleges oder Division II, aber es sind jetzt auch schon diverse Spieler ins Division I College gekommen. Ich glaube immer noch, das ist für Skillspieler, also für Spieler, die halt sehr athletisch sein müssen, sehr viel mit dem Ball machen, fangen, laufen oder, der Weg immer noch ein bisschen schwieriger ist, weil da halt immer noch der Rückstand zu den Amerikanern und gerade der große Pool in Amerika da sehr, sehr hoch ist. Was du ganz klar merkst, dass halt gerade große, schwere Spieler dann einfacher einen Weg haben und da sind auch diverse Leute jetzt schon ans College gekommen, teilweise auch in diesem NFL-Passway-Programm, halt im Practice-Squad der NFL gelandet. Also gibt es mehr Spieler, als mancher denkt, glaube ich. Also wir haben, glaube ich, momentan 8 oder 9 Spieler in NFL-Teams, die teilweise natürlich nicht in Erscheinung treten, weil sie halt in diesem Practice-Squad sind. Da kommst du halt nur dann auch in den Kader, wenn andere Spieler sich verletzt haben und du dann aufrückst. Aber es gibt schon einige Spieler, die in der NFL angekommen sind und das wird, glaube ich, immer so weitergehen. Also ich glaube schon, dass die Qualität halt hier in Europa enorm zugenommen hat, gerade in Deutschland. Da sind wir, glaube ich, relativ weit vorne in Europa, dass wir die Spieler wirklich so ausbilden, dass sie immer mehr mit der Zeit dann auch den Weg in die Profiligen finden werden. Aber der Schritt ist immer noch ein gewaltiger und ich sage auch vielen Spielern, die müssen gucken, welche Position sie vertreten. Also ein Running Back hat es verdammt schwer. Ist jetzt ein Österreicher, hat es jetzt geschafft, ins Practice Squad der New York Giants zu kommen. Aber der Weg dahin ist halt verdammt schwer. Ne? Für große Offensive-Line, Defensive-Line-Spieler ist der Weg sicherlich einen Tacken einfacher. Was es voraussetzt, ist natürlich erstmal das Talent, die körperlichen Voraussetzungen und ein unbändiger Wille. Also sie brauchen sogar noch mehr Willen als Spieler im amerikanischen System. Im amerikanischen System bist du ja geführt. Du kriegst im College dann ganz klar einen Plan und du hast dann das zu machen und kannst, wenn du das dann alles befolgst, kannst du deinen Weg gehen. Hier in Deutschland musst du den teilweise selbst erarbeiten mit Abstimmung deiner Trainer, deiner Vertrauensperson. Also sie setzen unglaublichen Willen und eine Leistungsbereitschaft voraus, eine Disziplin. Und da musst du ja noch nebenbei gucken, dass du irgendwie am Leben bleibst und deinen Kühlschrank vollkriegst. Also das erfordert sehr viel Leiden, sehr viel Disziplin, sehr viel Arbeitseinsatz. Aber der Weg ist nicht mehr so unbegehbar, wie er mal vor Jahrzehnten war. Also ich glaube, dass da in der näheren Zukunft und in den nächsten Jahren noch der ein oder andere Deutsche seinen Weg in die Profiligen findet.
Hast du denn das Gefühl, dass den deutschen Junioren, Jugendspielern klar ist, was das bedeutet, wenn man in die USA gehen will? Weil ich kriege das halt auch im Eishockey mit, dass die wollen alle und die wollen alle dann auch alle irgendwie ein vernünftiges Team und möglichst mit 16, 17 in die Canadian Hockey League und da am besten in die Ontario Hockey League, also relativ oben direkt einsteigen. Darunter auf dem Level haben die keinen Bock. Also hast du das Gefühl, dass denen der Unterschied, sag ich mal, zwischen Villanova und Notre Dame schon klar ist? Oder dass die eher sagen, ich will nur oben oder mir ist das egal, Hauptsache ich spiele auf dem College?
Schwierig, also gibt teils, teils, aber es gibt schon, also die Generation ist nicht die einfachste in meinen Augen, also da haben wir auch oft diskutiert, wie kann man die noch ein bisschen mehr catchen, weil du merkst schon, gerade wenn sie hier in Deutschland sehr erfolgreich spielen und da auch sicherlich einiges für tun, der Anspruch, direkt in Division One College zu kommen, ist dann halt der für sie nächste logische Schritt und da wird dann teilweise übersehen, was halt in Amerika noch dahinter steckt und wie groß der Pool an Spielern ist, die halt genau das schaffen wollen. Ne? Also wenn du guckst, wie viele Highschool-Spieler es gibt und wie viele es dann endlich ins College schaffen, ne, dann ist das teilweise schon ein bisschen vermessen, die Einstellung. Und dann finde ich es halt auch manchmal, sagen wir mal, sehr sportlich, dass sie dann halt sagen, für mich kommt nur ein Division One College in Betracht, sehe ich nicht so. Also es gibt da ein paar Kandidaten, also einen konnte ich selber betreuen, der Mats Peters, ein Spieler von mir gewesen. Der ist dann halt erstmal in ein JUCO College gegangen, New Mexico Military Institute, also nochmal einen ganz harten Weg gegangen. Mhm. Hat sich ja 2 Jahre dann durchgesetzt, gut gespielt, ist dann bei Murray State, ein kleineres Division One College angenommen worden, hat da seinen Bachelor gemacht und kommt halt jetzt auch bald wieder zurück. Also ist jetzt wieder zurückgekommen nach Deutschland und will dann wieder für uns tätig werden. Also da gibt es viele positive Zeichen, aber man muss auch eine gewisse Demut und Bescheidenheit an den Tag legen. Und das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, wenn du halt gerade jetzt bei uns im Verein haben wir sehr erfolgreiche Jugendprogramme, die halt dann in der U10 gewinnen sie ihre Meisterschaften, in der U13, U16, U19. Und dann verschieben sich manchmal halt so ein bisschen die Ansichten, dass man das auch in Amerika ganz, ganz einfach schaffen kann. Also der Weg ist immer noch hart und steinig und man muss sich gegen eine unglaubliche Konkurrenz durchsetzen. Also da muss manchmal vielleicht auch mal ein bisschen mehr Bescheidenheit und Demut ist da anzuraten teilweise,
ja. Ja, der Weg ist auf jeden Fall steiniger. Ich glaube, statistisch wirst du als amerikanischer Jugendlicher weniger wahrscheinlich an einem vernünftigen College oder einer Profikarriere landen. Ja. Im American Football, als ein deutscher Junge bezahlt Fußball spielt.
Ja, das ist also, ne, weil du hast halt einfach so einen großen Pool da und du musst ja auch sehen, das sage ich den Jungs halt auch mal, du setzt dich ja mit Leuten auseinander, die einen Weg haben, um aus einem absoluten sozialen Missständen rauszukommen, das ist der Sport. Also die Motivation ist einfach, hier geht es darum, entweder schaffe ich das in dieser Sportart und kann meine Familie und mich aus der Armut rausholen, gegen einen, der in Deutschland meistens in relativ akkuraten Verhältnissen aufgewachsen ist. Also das sind schon auch andere Motivationen teilweise dahinter, die halt dann nochmal mehr Leistungen aus dem einzelnen Spieler rauskitzeln. Also es ist nach wie vor ein sehr, sehr steiniger und harter Weg. Aber trotzdem sage ich einfach, der technische Rückstand, der damals definitiv vorhanden war, der ist kleiner geworden aufgrund der Qualität der Trainer und der Trainingsbedingungen hier in Deutschland. Aber ist immer noch ein ordentlicher Weg zu gehen, ja.
Okay. Dann kommen wir jetzt zu der quasi vierten Frage, die wir mittlerweile jedem stellen. Wie war denn Corona so für euch? Ich weiß, die GFL hat dann letzten Endes nach vielem Hin und Her und wir spielen nicht, ein paar spielen nicht, die Saison jetzt auch abgesagt. Wie war das denn für euch und wie ist der Stand der Dinge jetzt bezogen auf vielleicht nächstes Jahr?
Ja, als Corona war brutal für alle von uns erstmal halt eine Situation, wo du halt auch keinerlei Erfahrungswerte hast. Ne? Also eine Pandemie hat von uns, glaube ich, keiner durchgemacht. Und wie verhalte ich mich da? Wie sind da die Aussichten? Wir waren erstmal relativ offen, haben gesagt, okay, lass uns jetzt noch nicht direkt im März entscheiden, dass wir nicht mehr spielen sollen, sondern lass uns versuchen, irgendwie eine Saison für die Jungs hinzukriegen. Die haben alle hart gearbeitet im Winter, die Spieler, und wollen natürlich dann halt auch das Feld sehen und gegen andere Spieler sich messen wollen. dann haben wir erstmal gesagt, lass uns erstmal gucken, wie sich die Situation entwickelt. Dann gab es ein paar Mannschaften in der GFL, die direkt gesagt haben, es macht gar keinen Sinn. Und zu dem Schluss sind wir dann später auch gekommen, als die Zeit immer weiter voranging und es einfach nicht machbar war, 100% zu trainieren. Also es ist ja nach wie vor, sind wir immer noch nicht in der Situation, dass wir mit der kompletten Mannschaft trainieren dürfen. Wir dürfen mit 30 Leuten trainieren, unter Berücksichtigung der Hygienekonzepte. Und ein Footballteam, das
sind ein paar weiß mehr. Man ja,
sind ein paar mehr, ne? Also das ist schon die Problematik. Du kannst dich also nicht akkurat auf eine Saison vorbereiten. Reisebedingungen, ne? Also gerade in der GFL spielt man halt auch mit vielen amerikanischen Importspielern jedes Team. Die müssen natürlich auch einfliegen, die müssen sich vorbereiten. Das ist alles nicht möglich gewesen. Dann der ganz entscheidende Faktor meines Erachtens war halt, dass es keine Großveranstaltung gibt. Was ist eine Großveranstaltung? Können wir vor Zuschauern spielen? Können wir nicht vor Zuschauern spielen? Und dann bis dato können wir nicht vor Zuschauern spielen. Und das ist natürlich für die meisten Vereine nach wie vor die finanzielle Haupteinnahmequelle. Ne? Neben den einzelnen Sponsoren, aber die Zuschauereinnahmen sind ultimativ wichtig für jedes Team. Ansonsten ist ein Spielbetrieb gar nicht wahrzunehmen. Und das Risiko, irgendwann in die Saison zu gehen, zu sagen, komm, wir versuchen es mal, und dann bringt dich das vielleicht in eine wirtschaftliche Schieflage, die dich dann über Jahre zurückwirft. Oder auch der Faktor, dass sich in der zweiten Spielwoche ein Spieler aus deinem Team infiziert. Wie ist dann die Situation? Muss das ganze Team in Quarantäne? Ist die Saison dann vorbei für die Mannschaft? Also es waren so viele Unabwägbarkeiten, dass wir dann alle irgendwann gemeinschaftlich beschlossen haben, dass es keinen Sinn macht, dieses Jahr eine Saison zu spielen. Was natürlich sehr traurig war, weil gerade jetzt bei unserer Situation, wir haben, glaube ich, in der Offseason einen sehr guten Job gemacht, haben viele gute Spieler rekrutieren können aus dem näheren Umfeld, haben gute Importspieler gehabt, sodass wir wirklich gehofft haben, dass wir dieses Jahr nochmal einen Schritt weiter nach vorne gehen können mit unserer Mannschaft. Das war natürlich extrem traurig, dass wir die Saison nicht spielen konnten. Problematik war auch diese ständige ja, Jungs, wir können euch noch nicht genau sagen, wie es weitergeht. Wir wollen spielen. Lasst uns weiter gucken, dass wir in Kleingruppen trainieren oder Theorieeinheiten machen und. Aber man merkte halt mit der Zeit, dass dann wirklich dann halt die Motivation der einzelnen Spieler auch immer mehr nachlässt, weil du halt einfach kein Ziel hast. Und normalerweise ist das ganz klar strukturiert. Du hast eine Trainingsplanung und Trainingsgestaltung und weißt, pass auf, dann mache ich das und das. Die Jungs wissen, alles klar, unser erstes Saisonspiel ist da, Vorbereitungsspiele sind hier. Und dann ist da ein klarer Fokus ausgelegt und jeder weiß, wie es weitergeht. Und das war halt die Problematik, dass wir da immer wieder sagen mussten, ja, wir wissen noch nicht genau, lass uns jetzt erstmal das machen und das versuchen. Ja, und das war dann halt irgendwann auch ein bisschen Motivationsverlust vom Allerfeinsten bei den meisten Spielern. Und dann haben wir uns dann irgendwann endgültig entschieden, so, pass auf, lass uns jetzt wirklich nur noch ein freiwilliges Training anbieten. Und viele sind jetzt schon wieder in der Phase, dass sie sich aufs nächste Jahr vorbereiten, im Krafttrainingbereich viel machen. Wir machen natürlich ein paar Theorieeinheiten und werden aber noch ein paar Team-Events machen, wo wir halt als Team zusammenkommen, soweit das unter Corona möglich ist. Die große Frage für nächstes Jahr, aber das ist jetzt genau der nächste Baustein, die nächste Baustelle, die uns schon wieder vor den Füßen liegt, ist, wie willst du dich jetzt ausrichten, trainingsplanungsmäßig? Wird die Saison, wie sie normalerweise beginnt, im Mai beginnen oder wird sie aufgrund der Corona-Situation vielleicht erst im August beginnen? Ich hoffe schon und glaube auch fest daran, dass nächstes Jahr eine Saison stattfindet. Aber wir sind nach wie vor in der Situation, dass da eine sehr bescheidene Planungssicherheit besteht. Wir wissen nicht, wann die Saison beginnt. Wir wissen nicht, ob wir nächstes Jahr vor Zuschauern spielen können. Wir wissen nicht, ob der Impfstoff entwickelt worden ist bis dahin, ob jeder dann immun ist, also dann geimpft worden ist. Also da sind immer noch viele, viele Fragezeichen. Trotzdem musst du halt gucken, dass du jetzt dich für alle möglichen Szenarien vorbereitest. Ne? Also wir werden uns jetzt schon sehr zeitnah wieder konzentrieren darauf, dass wir halt im Mai eine Saison angehen. Wobei ich eher glaube, dass sie ein bisschen zeitverzögert nach hinten verlegt wird. Also ist wirklich keine einfache Situation in allen Bereichen. Dann musst du damit dealen, dass Spieler natürlich auch beruflich von Corona betroffen sind, dass sie auf einmal in Kurzarbeit sind oder teilweise ihren Job verloren haben. Also da gibt es viele Bereiche, die dich natürlich auch als Sportteam belasten und betreffen.
Ja klar, und dann hat er mit Sicherheit auch ein bisschen Schwund durch Corona. Leute, die gesagt haben, ja, dann beende ich jetzt meine Karriere oder ich habe keinen Bock mehr. Dann habt ihr noch das Problem, keiner weiß, ob ja Importspieler nächstes Jahr überhaupt wieder einreisen dürfen, weil Nordamerikaner oder US-Bürger dürfen ja nach Europa im Moment nicht einreisen.
Genau.
Und das ist mit Sicherheit keine
Keine, ja, und du hast auch Spieler gehabt, ne? Also wir haben dann auch eine Umfrage mal in der Mannschaft gemacht, so, wollt ihr denn überhaupt, selbst wenn es geht, spielen und so, und da gab es auch Spieler dabei, die gesagt, pass auf, ich wohne mit meiner Großmutter in einem Haushalt, ich habe Angst, dass ich mich da anstecke und dann meine Großmutter zu Schaden kommt oder im schlimmsten Fall sogar stirbt. Also da gab es halt auch Bedenken, die man dann auch respektieren muss und dann ganz klar darauf eingehen muss. Also das ist war keine einfache Zeit und es ist nach wie vor immer noch schwierig, das alles abzuschätzen und zu sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, ja, also das glaube ich, dass das bei euch auch aufgrund der Masse an Mensch, die man für den Football braucht, ja, mit Sicherheit eine etwas schwierigere Situation ist als für Volleyball, Handball, Fußball, Eishockey oder so. Dann hoffen wir auf das Beste für euch. Jetzt habe ich aber noch eine abschließende Frage, die mir gerade eben eingefallen ist. Am Wochenende fängt ja, oder beziehungsweise am Donnerstag fängt ja die NFL-Saison an. Wenn sie denn dann zu Ende spielen, was meinst du, wer gewinnt denn den Super Bowl? Und jetzt sag bitte nicht Tampa Bay Buccaneers.
Nein, ich glaube, es wird wirklich eine ziemlich interessante Saison. Ich sehe da einige Teams, die da sehr stark sein können. Ich glaube, Kansas City wird nach wie vor das Team zu schlagen sein, weil die nicht viel verloren haben an Spielern und Patrick Mahomes, obwohl er schon so genial spielt, immer noch in der Entwicklung ist. Ich glaube, der wird immer noch stärker sein.
Ja, das ist schlimm.
Also ja, das ist schon, pervers, wenn du siehst, wie stark er jetzt schon mit seinem Erfahrungsstand ist und siehst, welches Potenzial der Junge noch hat. Ja. Also ich glaube, der wird wirklich vermutlich sogar die Zahlen von Tom Brady, wenn er gesund bleibt, und das ist halt immer der große Faktor in der NFL, wie lange kannst du spielen, wie lange bleibst du gesund, wie lange kannst du das Level halten. Aber wenn er gesund bleibt und so, dann wird das meines Erachtens einer der größten aller Zeiten sein. Also die Chiefs habe ich sicherlich auf dem Zettel, die muss man erstmal schlagen, ja. Tampa Bay muss man sich angucken, die haben natürlich auch eine sehr, sehr gute Mannschaft, die hat eine solide Defense, haben sie schon über Jahre gehabt, haben jetzt natürlich in der Offensive durch Brady und auch dem ganzen Receiver-Squad was haben, da sind auch ein paar Waffen, aber ob das jetzt direkt schon der durchschlagende Erfolg wird, bleibt abzuwarten. Aber ich glaube, es wird wirklich eine spannende Saison. Da sind Baltimore Ravens, sind eine bärenstarke Mannschaft, die letztes Jahr etwas unglücklich ausgeschieden sind. Die haben auch nicht viel verloren, haben gute Leute dazu gewonnen. Also da gibt es viele Mannschaften, die man auf dem Zettel haben muss.
Ja, das sehe ich ähnlich. Ich sehe auch die Tampa Bay Patriots, wie ich sie gerne nenne, wie sie mittlerweile ja seit gestern dann auch werden, auch nicht so weit vorne. Und ich denke halt auch, dass eventuell so ein Sleeper-Pick irgendwie so Green Bay, Minnesota oder irgendwie sowas, Buffalo, da noch mit viel Glück reinrutschen kann und das Ding vielleicht auch machen.
Ja.
Bevor wir jetzt zum Ende kommen, hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest zum Thema Football oder so?
Ja, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich die Sportart mal anzugucken und auch mal den deutschen Football anzugucken. Also ich erlebe oft, dass Leute, die dann zum ersten Mal, die es im Fernsehen ein paar Mal gesehen haben, das immer toll fanden und dann hat irgendein Freund sie dann überredet, mal zum deutschen Football zu kommen und dann so angetan und begeistert waren von der Atmosphäre im Stadion. Das ist wirklich ein Event, ja, also da ist ein Family-Event, wie man so schön sagt, aber bei uns gibt es keine Pöbeleien, es gibt keine Auseinandersetzung, sondern da wird einfach gefeiert, die Sportart gefeiert und es ist auch in Deutschland eine sehr, sehr geile Sportart, die sich wirklich lohnt anzugucken. Die Jugendlichen haben wir eben schon lange drüber geredet, ne, die Sportart ist wirklich nicht mehr so gesundheitsgefährdend, wie sie dargestellt wird und die Trainerqualität hat sich dementsprechend weiterentwickelt, dass die Kinder da auch wirklich in guten Händen sind und die Sportart, was ich vorhin gesagt habe, einfach charakterbildend ist und ich kann jedem nur empfehlen, sich auf alle Fälle mal mit der Sportart auseinanderzusetzen und mal reinzuschnuppern. Und ich glaube, viele von denen werden dann bei der Sportart hängen bleiben.
Ja gut, dann wünsche ich dir und den Crocodiles und dem gesamten, ja eigentlich im Prinzip dem gesamten deutschen American Football, der GFL, alles Gute für die hoffentlich Corona-freie Zukunft nächstes Jahr.
Danke.
Ich denke, dass wir uns auf jeden Fall nochmal sehen und hören werden zum Thema Football. Dann wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir.
Tschüss.
Ich wünsche dir auch alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.